Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Seit über 200 Jahren pflegen französische Regierungen einen nationalen Totenkult und ehren im Pariser Pantheon Menschen für ihre aufklärerischen und wissenschaftlichen Leistungen wie auch ihren Widerstandsgeist. Die Überreste berühmter Persönlichkeiten ruhen dort. Nur 6 Frauen wurden bisher in den Ruhmestempel aufgenommen. Die Tänzerin, Sängerin und Resistancekämpferin Josephine Baker gehört seit heute dazu. Und sie ist die erste schwarze Frau in der Geschichte des Gedenkortes. Gestern Abend wurde ihr zu Ehren in New York das Empire State Building in den Farben Frankreichs beleuchtet. Ab Einbruch der Dunkelheit erstrahlte der obere Teil des Wolkenkratzers in Blau, Weiß und Rot. Linda Schildbach hat in Paris verfolgt, wie der Einzug der franco-amerikanischen Künstlerin und Bürgerrechtlerin ins Pantheon inszeniert wurde.
Mein Frankreich ist Josephine. Mit diesen Abschlussworten hat Frankreichs Präsident Emmanuel Macron die Widerstandskämpferin Josephine Baker im Pariser Pantheon geehrt. Es war eine bewegende Zeremonie am Dienstagabend. Die rund 2000 geladene Gäste, darunter der Prinz von Monaco und Bakers Familienangehörige, sowie hunderte Schaulustige in der Straße verfolgten. Auf einem langen roten Teppich trugen 6 Mitglieder der Luftwaffe Bakers Sarg. Dazu wurde Live-Musik gespielt und die wichtigsten Stationen ihres Lebens aufgezählt. Zu den Klängen von J'ai deux amours, ich habe 2 Lieben, mein Land und Paris, wurden kunstvolle Videos von Bakers Leben und Familie auf die Fassade und Säulen des Pantheons projiziert. Anschließend wurde Josephine Baker, Widerstandskämpferin und Bürgerrechtlerin, als erste schwarze Frau und 81. Nationalheldin in Frankreichs Ruhmeshalle, dem Pantheon, aufgenommen.
Linda Schildbach über die Ehrung Josephine Bakers im Pantheon. Ihr Grab bleibt in Monaco. Kein Sarkophag, sondern eine Gedenktafel erinnert an Josephine Bakers mutiges Engagement während des Zweiten Weltkriegs. Für ihren Widerstand gegen die deutsche Besatzung in Frankreich erhielt sie mehrere Medaillen. Sie selbst spielte ihren Einsatz in der Öffentlichkeit eher herunter. In einem langen Gespräch, das das kanadische Fernsehen 1968 sendete, sagte sie ganz lapidar, sie habe nur ihre Pflicht erfüllt und es gäbe so viele Menschen, die mehr als sie verdienten, für ihren Widerstand ausgezeichnet zu werden.
Mais enfin, il y a tellement de gens qui ont mérité beaucoup plus que ça et qui n'ont pas eu. Enfin, je faisais mon devoir de résistante.
Von Frankreich, sagte Josephine Baker, sei sie nach Nordafrika geschickt worden, von dort nach Ägypten, dann nach Deutschland und schließlich nach Indochina. Alle Kriege seien grausam. Ich will nicht töten, sagt sie. Ich liebe es, Menschen zusammenzubringen. Und das hat Josephine Baker getan, als sie ihre Regenbogenfamilie, ein echtes Lebensprojekt, gründete. Das Leben mit der prominenten Adoptivmutter soll für die 12 heranwachsenden Kinder nicht immer einfach gewesen sein. Wir kommen vielleicht darauf zurück. Im Gespräch mit Mona Horncastle, die Dozentin am Institut für Kulturwissenschaften der Universität Leipzig ist und Biografin von Josephine Baker. Schönen guten Abend, Frau Horncastle.
Guten Abend.
Josephine Baker kam aus St. Louis. Sie wurde mit 13 verheiratet, musste früh in Clubs auftreten, um sich über Wasser zu halten. Sie hat es schon in den USA geschafft, bekannt zu werden, aber der Sprung nach Europa, nach Paris, das war dann wohl doch der ultimative Karrierekick. Was hat sie 1937 bewegt, dann den Schritt zu tun und die französische Staatsbürgerschaft anzunehmen?
Sie hat geheiratet. Ganz einfach. Sie hat Jean Lyon geheiratet, ein jüdischer Großindustrieller aus Paris. Und damit hat sie die französische Staatsbürgerschaft bekommen.
Also ich dachte, es wären auch republikanische Ideale gewesen oder Enttäuschung vom Leben in Amerika, wo die Segregation ja zum Alltag gehörte.
Nein, Josephine Baker ist auf eine andere Art und Weise politisch geworden. Im Zuge des Zweiten Weltkriegs hat sie begonnen zu schmuggeln, Geheiminformationen über die Grenze ins Ausland zu schmuggeln. Sie ist Charles de Gaulle gefolgt, dem Aufruf für ein freies Frankreich in Nordafrika zu kämpfen. Und damit hat ihre Politisierung eigentlich erst eingesetzt. Unter anderem auch, weil sie Truppenunterhalterin war für die Amerikaner dort in Nordafrika. Und die wollten sie gerne auf der Bühne haben, aber in ihren Offiziersclubs und bei den Veranstaltungen herrschte auch die Segregation. Und Josephine Baker hat sich geweigert und hat gesagt, wenn hier nicht alle gemeinsam im Publikum sitzen, dann werde ich nicht auftreten. Und darüber hat sie ihre Macht eigentlich auch erst so richtig entdeckt, die sie hat, um Dinge zu verändern. Und das hat sich dann im Laufe ihres Lebens weiter verstärkt. Zunächst mal war sie aber sehr intuitiv und ein Stück weit auch mutig, naiv politisch.
Als schwarze Bürgerin war sie ja durchaus exponiert, einfach sichtbar. Wie ist sie denn in ihrer Mission unentdeckt geblieben, als jemand, der eben auch die Aktionen der Nazis unterlaufen hat?
Ja, sie hat diesen wunderbaren Satz gesagt, es ist wunderbar, Josephine Baker zu sein. Sie hat ihren Ruhm dafür benutzt. Also sie konnte einfach ungehindert ins Ausland reisen. Und an den Grenzposten wurde sie sehr selten nach ihrem Pass gefragt, sondern vielmehr um ein Autogramm gebeten. Und so konnte sie relativ sicher sein, dass die Informationen in ihrem Gepäck nicht aufgefunden werden. Man muss aber auch sagen, dass sie sich damit in Lebensgefahr gebracht hat. Also sie hatte da auch sehr viel Glück.
Haben Sie eine Erklärung dafür, Frau Hornkassel, was Josephine Baker so unerschrocken sein lassen hat?
Die ersten 13 Jahre in Amerika im Slum, in bitterer Armut. In der Zeit hat sie festgestellt, dass sie A, zum Außenseiter in der Familie war. Sie hatte die hellste Haut von allen. Das fand ihre Familie nicht sehr gut. Denen war sie zu weiß. Dem Rest Amerikas war sie zu schwarz und das war lebensbedrohlich. Und sie hatte drei Optionen, die hat sie selbst ganz klar gesehen. Entweder Dienstmädchen werden, Prostituierte oder Tänzerin, um dem Slum zu entkommen, beziehungsweise im Slum einen Lebensunterhalt zu verdienen. Und dann auch wieder dieser wunderbare Satz, ich wurde Tänzerin, weil ich in einer kalten Stadt geboren bin und in meiner ganzen Kindheit entsetzlich gefroren habe. Der Schritt aus Amerika war wirklich ein Befreiungsschlag. Da hat sie eine Chance genutzt, die sich ihr geboten hat. Sie kam eben dann aus einem Land, in dem ganz strikte Rassentrennung herrschte, in ein Land, in dem zwar auch Rassismus herrschte, in dem sie aber eine ungeahnte Freiheit hatte und gefeiert wurde für das, was eigentlich ihr Stigma war, nämlich ihre Hautfarbe. Ja, das waren die wilden 20er, les années folies in Paris. Und sie hat sich da auch nicht sehr dran gestört, dass sie ein Klischee bedient hat, sogar ein afrikanisches Klischee, weil Afrika war sehr en mode in den 20ern, in der Kunst und in der Unterhaltungsbranche. Und sie hat einfach ihre vermeintlichen Schwächen in Stärken umgewandelt und hat sich als sexy, schwarz und amüsant in die Herzen und auf alle europäischen Bühnen getanzt.
Von der amerikanischen oder der nordamerikanischen Bürgerrechtsbewegung hat sie sich aber nie abgekoppelt. Sie stand in Washington bei March of Freedom auch an der Seite von Martin Luther King.
1963 war sie eingeladen, von Martin Luther King eine Rede zu halten. Davor hatte sie aber tatsächlich Einreiseverbote in den USA. Das musste erst aufgehoben werden. Sie bezeichnete es als einen ihrer größten Triumphe. Sie stand dort dann auch mit ihren ganzen Orden, die sie von Charles de Gaulle bekommen hatte, für ihren Freiheitskampf im Zweiten Weltkrieg, in ihrer Uniform. Es ist eigentlich so, dass sie ganz gerne eine größere Rolle in der Bürgerrechtsbewegung gespielt hätte, die Schwarzen in Amerika aber wiederum ihr vorgeworfen haben, sie würde sich zu sehr in den Mittelpunkt spielen, würde das für sich instrumentalisieren und außerdem, und das war ein ganz wichtiger Punkt, sie hätte ja die Freiheit und das Privileg, wenn hier irgendwas schwierig wäre, einfach wieder nach Frankreich zu gehen.
Wie erklären Sie sich, dass Josephine Bakers bürgerrechtliches, freiheitsliebendes Engagement jetzt erst so voll gewürdigt wird?
Endlich muss man sagen, dieses Glamour Girl und die Nackttänzerin im Bananenrock, die sie auch nur 3 Jahre ihres Lebens war, die haben einfach alle anderen Lebensleistungen überstrahlt. Und die Toten leben ja in der Erinnerung der Lebenden weiter. Und diese Erinnerungskultur haben sich aber tatsächlich ihre Adoptivkinder auch jahrelang verweigert, weil sie gesagt haben, dass sie lange genug von ihrer Mutter instrumentalisiert und vorgeführt wurden und ihr eigenes Leben haben wollten und nicht im Schatten der Mutter stehen. Dadurch sind viele, viele Publikationen, kritische Publikationen nicht möglich gewesen. Und wie ich mir heute die Zeremonie angeschaut habe im französischen Fernsehen, muss ich gestehen, war das einer der berührendsten Momente, wie Macron die Kinder begrüßt hat. Und offensichtlich haben sich hier die Kinder auch mit der Mutter ausgesöhnt. Das war sehr, sehr schön.
Sie haben natürlich alle Facetten dieser Persönlichkeit durch die lange Beschäftigung kennengelernt. Und ja, die Kinder sollen nicht immer glücklich gewesen sein auf dem Schloss Milan in der Provinz. Manche haben ihren Weg ins Leben eben nicht so einfach gefunden. All das schmälert ihre guten Absichten, der Welt zu zeigen, dass Kinder eben aus verschiedenen Erdteilen miteinander leben können und sich wie Geschwister fühlen können, nicht?
Nein, absolut nicht. Jede Mutter oder alle Eltern wissen, die Beziehung zu Kindern ist das eine, also was man möchte und was die Kinder wahrnehmen, ist das andere. Die Kinder haben einen sehr engen Zusammenhalt nach wie vor. Und Josephine Baker hat sich mit dieser Regenbogenfamilie, tatsächlich hat sie diesen Begriff auch schon geprägt, den wir heute verwenden, damit hat sie sich einen Traum nach einer eigenen Familie verwirklicht. Gleichzeitig musste sie dieses sehr exaltierte Leben aber auch finanzieren, war viel unterwegs und das Interesse an dieser Familie war enorm. Um ein Exempel statuieren zu können, musste sie das auch in der Öffentlichkeit tun. Wir sehen aber, dass die Art und Weise, wie die Kinder alle miteinander verbunden geblieben sind bis zum heutigen Tage, dass es eben doch funktioniert hat. Die sind völlig unabhängig und ohne zu differenzieren miteinander groß geworden und sehen sich als Geschwister.
Es wird ja nun immerzu hervorgehoben, dass Josephine Baker die erste schwarze Frau ist, die im Pantheon aufgenommen wurde. Finden Sie das bezeichnend? Weil, naja, die fehlende Würdigung anderer People of Color, die etwas für Frankreich geleistet haben, damit auch ins Auge fällt und deutlich wird?
Also jede Zeit ehrt die Helden, die das zum Ausdruck bringen, was uns aktuell wichtig ist. Dafür ist Josephine Baker einfach eine ganz ideale Person. Ich frage mich schon, ob wir mit dieser Kategorisierung nicht so ein bisschen reflexhaft nur auf unseren eigenen Zeitgeist referieren und damit nicht Gefahr laufen, wieder Josephine Baker auf ihre Hautfarbe und auf ihr Geschlecht zu reduzieren. Und auch an der Stelle, muss ich sagen, hat Macron das sehr gut gelöst. Er hat ganz explizit gesagt, sie wird ins Pantheon aufgenommen, als eine Frau des 20. Jahrhunderts, die sich durch Mut und republikanisches Engagement ausgezeichnet hat, die mehr Französin war, als viele Franzosen sind. Und sie wird nicht als schwarze Frau aufgenommen, sondern als Frau und als Mensch.
Mona Hornkastel ist die Biografin von Josephine Baker. Das Buch ist im Molden Verlag erschienen und heißt Weltstar, Freiheitskämpferin, Ikone. Ich bedanke mich sehr für das Gespräch bei Ihnen, Frau Hornkastel, und wünsche dem Buch, der Biografie, viele Leser.
Vielen Dank.